Wenn die Kollekte doch angeblich so freiwillig ist, warum drücken die mir dann so demonstrativ das mitsamt ausgefütterte Täschchen hier? Und da ist ja unheimlich viel Platz drin. Ich denke, das ist ein Wink mit einem Zaunpfahl, dass man möglichst viel spendet, oder? Naja, wenn ich drüber nachdenke, ich denke mal, es ist ganz gut, wenn ich auch was reintue. Wobei, bequeme Sitze haben die hier. Und die mieten sich einen riesen Kinosaal an. Nur für uns? Und eine eigene Band haben die auch. Da ist ein Keyboard, Schlagzeug, mehrere Gitarren. Neue Mikros, neue Headsets haben sie sich auch geleistet. Eigenes Mischpult. Oh Mann. Draußen gibt's was zu essen. Buffet. Irgendwann gibt es ja noch McDonald's. Und einen Geldautomaten gibt es auch noch. Also, das ist doch wohl alles nicht ganz billig, oder? Ja, wenn ich so richtig drüber nachdenke. Das muss doch ein Unsummen an Vermögen, muss das doch hier kosten. Außerdem, man kann es doch nie sicher sein, dass die das Geld auch so verwenden, wie gedacht. Tja, wenn ich das Geld für mich ausgebe, dann weiß ich wenigstens, wo es hinfließt. Mei, und wenn ich das hier mit meinem Wohnzimmer vergleiche, ach Gott, ich habe das Geld wirklich nötiger als die hier.
Oh ja, was für ein schöner Teil des Gottesdienstes. Endlich mal ein Element, bei dem man so richtig sich beteiligen kann. Bei dem man persönlich mithelfen kann, das gute Werk Gottes zu tun. Und wenn ich sage mithelfen, dann meine ich so richtig helfen. Ein Check. Genau richtig. Ich bin manchmal selber beeindruckt von meiner eigenen Großzügigkeit. Ich könnte darin den anderen wirklich ein sehr gutes Vorbild sein. Aber wie kann ich ein Vorbild sein, wenn Sie nicht mal was davon wissen? Ich kann Ihnen ja schlecht offen sagen, wie viel ich gespendet habe. Das wäre dann doch etwas seltsam. Aber wenn ich meinen Scheck nicht ganz zusammenfalte, dann sehen ihn wenigstens die Leute neben mir. Oder ich könnte ihn vielleicht auf den Rand legen. Dann würde ihn die ganze Reihe sehen. Aber dann würde er runterfallen. Das wäre gar nicht so schlecht. Dann müssten ihn die Leute aufheben und die Reihe vor uns würde ihn auch noch sehen. Und dann müssten sie ihn weitergeben, bis er das Körbchen wieder erreicht. Und dann würden ihn noch mehr Leute sehen und sie würden sich davon anstecken lassen. Und vielleicht, wenn der Scheck das Körbchen noch nicht wieder erreicht hat am Ende der Reihe, dann müsste der Letzte in der Reihe aufstehen und den Kollektenhelfer zu Hilfe rufen. Und er würde sagen, hallo Sie, hier ist noch ein sehr hoher Scheck von einer Frau Julia Becker aus Würzburg. Ich bin mir sicher, dass sie auf den nicht verzichten würde. Und dann bekommt es vielleicht der Pastor noch mit und er würde mich nach vorne bitten. Und ich würde gleich zum Ehrenvorsitzenden des Kirchenvorstandes gemacht werden. Was einfach eine Freude, ein demütiges Werkzeug in der Hand Gottes zu sein.
Oh nein, die Kollekte. Wie ich diesen Teil des Gottesdienstes hasse. Fütter mich! Ich wette, dass mich schon alle beobachten. Die Leute, die hinter mir sitzen, schauen mir bestimmt schon über die Schulter, um zu sehen, wie viel ich reinwerfe. Hören Sie auf, mich an zu starren. Oh, ich sitze ja in der letzten Reihe. Warum bin ich nur so paranoid? Was ist denn so schlimm daran, dem Herrn etwas zu geben? Ja, ich weiß, dass es einfach nicht genug ist. Ich will es ja versuchen, Herr. Aber was erwartest du denn noch von mir? Sieh mich doch an, ich bin schon richtig von Schuldgefühlen zerfressen und das nur, weil ich neulich in der Woche, als ich im Urlaub war, nichts geben konnte. Dafür werde ich aber heute meine Spende verdoppeln. Nein, ich werde sie sogar verdreifachen. Und dann ist alles wieder gut, oder? Nein, das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen, um alle meine Fehler wieder gut zu machen. Ja, Herr, ich weiß, du hast mich auf frischer Tat ertappt. Ich habe gestern meinen Müll nicht getrennt. Hier. Nimm meinen ganzen Geldbeutel. Und, ja, und meine Kreditkarte. Und nimm auch meinen Schmuck. Dann müsste wohl auch der etwas zu heitere Abend der letzten Betriebsfeier wieder ausgeglichen sein. Und, ja, und meine Schuhe. Ich bin auf dem Weg hierher 10 Stundenkilometer zu schnell gefahren und damit du wirklich weißt, dass es mir ernst ist, dass ich es wirklich bereue, werde ich barfuß nach Hause gehen. Und das reicht doch jetzt her, oder? Ist das jetzt genug? Wie ich diesen Teil des Gottesdienstes hasse.
So, da ist sie. Eine Chance, einfach mal Danke zu sagen. Herr, du weißt, dass das wieder eine gute Woche war. Ich hatte jeden Tag genug zu essen. Ich habe jeden Abend in meinem warmen Bett in meiner Wohnung geschlafen. Und ich hatte jeden Morgen eine heiße Dusche. Naja, bis auf Donnerstag, als das warme Wasser ausgefallen ist. Aber insgesamt hatte ich eine wirklich gute Woche. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, dir zu zeigen, dass du mir auch wichtig bist. Weil ich weiß, dass ich dir wichtig bin. Wenn ich daran denke, dass ich noch vor 2 Jahren jeden Sonntagmorgen im Büro geschuftet habe und nur an mich gedacht habe. Was für ein Gefängnis. Aber jetzt bin ich hier. Und jetzt werde ich dir auf ganz sichtbare Weise zeigen, wie ich deine Gegenwart in meinem Leben zu schätzen weiß. Das ist für dich, Herr. Scheiße, ich habe meine Geldbörse im Auto vergessen.
Natürlich.
Worum geht es heute? Der Titel dieser Predigt heißt Licht gegen 30.000. Und die Zahl 30.000 steht für die Anzahl, für die ungefähre Anzahl von Kindern, die jeden Tag sterben. Aufgrund von Hunger oder den Folgen ihres Hungers. Alle 3 Sekunden sagt man eines. Die Reihe haben wir Licht genannt, weil sie beschäftigt sich damit, dass wir irgendwie die Dunkelheit in dieser Welt nicht einfach so hinnehmen können. Die Dunkelheit in dieser Welt, zu der Hunger gehört. Und dass da etwas möglich ist, ne, dass es ein Licht gibt, dass wir sogar eins sein können. Dass Gott durch Leute wie dich und wie mich, durch Kirche und durch andere Menschen etwas daran ändern will, dass es dunkel ist. Okay, nach diesem Stück, Theaterstück hier, wo es ja irgendwie darum geht, dass Leute aus verschiedensten Motiven irgendwie versuchen, etwas Gutes zu tun, denkt ihr jetzt wahrscheinlich, dass wir gleich sammeln werden. Für Brot für die Welt oder sowas. Werden wir nicht tun. Ihr müsst euer Geld, falls ihr es dabei habt, wieder mit nach Hause nehmen. Ich werde euch heute eine Initiative vorstellen, die Micha-Initiative, und da geht es auch, aber eigentlich ganz zuletzt, um Geld. Und deswegen sammeln wir heute nicht. Ich habe aber gedacht, als ich das Stück gelesen habe, ich könnte die Gelegenheit mal nutzen, etwas dazu zu sagen, warum wir das hier eigentlich im Gottesdienst nie machen, dass wir für uns selber als Kirche sammeln. Ja, warum wir nie so einen Geldauffangbehälter durchgeben. Sowas ist nämlich eigentlich in Freikirchen vor allem üblich. Einfach deswegen, weil Freikirchen sich nicht aus dem Topf von Kirchensteuern finanzieren, sondern tatsächlich von Spenden getragen werden. Und ich kenne das so, dass man sonntags irgendwie da sowas durchgeht und man da was reintut oder mindestens am Ausgang irgendwo was ist, wo man was reinschmeißen kann. Bei uns ist das auch so, dass wir von Spenden getragen werden. Viele, die hier sitzen, tun das auch. Die City Church durch Spenden unterstützen. Es gibt eine Gruppe von vielleicht 115, 120 Leuten, die ganz offiziell Mitglieder unserer Gemeinde sind und ich habe keinen Einblick in die Finanzen, aber ich würde denken, das meiste von dem, was wir brauchen, kommt von diesen Leuten und dann von Freunden und Bekannten, die uns irgendwie mögen. Und wenn das so wäre, dass das Geld, was wir da bekommen, nicht für unsere laufenden Kosten ausreichen würde, für Licht und so, dann würden wir hier sammeln müssen. Ist aber nicht so, reicht halt einfach und deswegen sammeln wir hier nicht. Wir können sogar noch einen Teil von dem Geld, was wir da bekommen, zum Beispiel an die City Church München weitergeben oder andere soziale Projekte oder so. Okay. Woran liegt das, dass wir
das Geld nicht brauchen, wir haben kein Gebäude, was wir abbezahlen müssen, und der Pastor wird schlecht bezahlt. Okay, ich dachte, ich sage das einfach mal, um ein bisschen transparent zu machen, ne? Diese Frage, die der Herr ganz rechts, links hatte, wie finanziert sich das hier eigentlich alles? Okay. Was wir aber im letzten Monat gestartet haben, ein paar von euch waren da, dass wir tatsächlich einmal im Monat sammeln wollen, aber nicht für uns, sondern für andere soziale Projekte. Das werden wir auch nächstes Mal tun. Nächstes Mal geht es um AIDS und wir werden ein Projekt raussuchen, wo euer Geld, wenn ihr denn was geben wollt, irgendwie Leuten, die mit AIDS in Berührung kommen, zugutekommt. Und wir bitten euch auch dann, wenn wir für andere sammeln, ganz frei damit umzugehen. Also euer Spenden wird Gott nicht irgendwie fröhlicher machen und euer Spenden wird hoffentlich auch sonst niemanden hier beeindrucken. Ihr müsst euch selber ein bisschen anstrengen, nicht euch unter den Druck zu geben, oh, jetzt geht das Ding wieder rum, jetzt muss ich hier was geben. Also das fänden wir schade. Ich zum Beispiel bin immer so wie ganz rechts die Person, die ihr Portemonnaie vergisst. Fast immer. Muss ich passen, wenn sowas rumgegeben wird. Okay, und es kann sein, dass ihr manchmal ein Projekt unterstützenswert findet und ihr denkt, hey, da will ich was geben, und anders mal denkst du, puh, das ist jetzt nicht so meins, dann gibst du vielleicht nichts. Also geht ganz frei damit um dann. Okay. So viel mal als Vorrede. Auf der anderen Seite, und das motiviert uns zu dieser Reihe, ist das, was wir haben, nicht nur unser Geld, aber auch unser Geld, etwas, was uns eine reale Möglichkeit gibt, auf dieser Welt Dunkelheit zu bekämpfen und ein bisschen mehr Licht reinzubringen. Uns ist das in den letzten Monaten immer wichtiger geworden, zu erkennen, hey, wir haben eine Riesenverantwortung. Wir haben eine Riesenverantwortung, weil wir Christen sind, aber auch einfach, weil wir in der westlichen, relativ wohlhabenden Welt leben. Verantwortung klingt vielleicht so belastend. Man könnte sagen, wir haben eine Chance. Hör ich irgendwie lieber so. Wir haben eine Chance. Unsere Lebenssituation, deine Lebenssituation ist eine Chance für andere. Du bist quasi jemand, der etwas in Händen hält, was anderen das Leben retten kann. Ich habe den ersten Punkt da einfach mal so genannt, dein Leben ist ein Jackpot für andere. Oder wäre ein Jackpot für andere, je nachdem, wie du das siehst. Zum Beispiel, dass du eine Schul- und Berufsausbildung hast. Das ist ein Riesenprivileg, das ist Kapital. Dein Potenzial, also was in deinem Hirn steckt und was in deinen Händen an Fähigkeiten steckt, das ist Reichtum. Und es gibt eine Riesenmenge Leute auf der Welt, die diesen Reichtum nicht erreichen können. Einfach weil sie nicht die Chance haben, nur zur Grundschule zu gehen. Oder dass du in einer Demokratie lebst, das ist ein Privileg, das ist eine Chance. Du könntest, wenn du wolltest, Politik mitgestalten. Vielleicht im ganz kleinen Rahmen, vielleicht auch sogar im wachsenden Rahmen, größer. Du könntest Politik mitgestalten. Du könntest mitentscheiden, wo dieser Staat hinsteuert. Dass du im Frieden lebst, in einem Rechtsstaat, ist eine Riesenchance. Eröffnet dir Möglichkeiten, die andere nicht haben, selbst wenn sie wollen. Dass du mehr Geld hast, als du zum Überleben brauchst. Dass wir in unserem Land Möglichkeiten haben, medizinisch zu forschen. Krankheiten zu bekämpfen, denen andere hilflos ausgeliefert sind. Das alles ist eine Chance für Menschen, die in Lebenssituationen leben, denen das alles fehlt. Keine Bildung, kein Rechtsstaat, kein Frieden, keine finanzielle Grundlage, keine Möglichkeit, sich selbst irgendwie aus dem Sumpf rauszuziehen. Keine medizinische Hilfe. Und ich wünschte mir, dass wir durch diese Reihe irgendwie ein bisschen begreifen, wie reich wir selber sind und welche Chance für andere da drin liegt. Dass wir was in der Hand haben. Und wenn wir das begreifen, dann könnten so Menschen wie wir für die Menschen in der dritten Welt echt ein Jackpot sein. Okay, es ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel oder so ein bisschen schwarz-weiß Beispiel, aber angenommen, du würdest aufhören zu rauchen und würdest das Geld, was du für ein Päckchen am Tag brauchst, wegspenden, könntest du damit, ich weiß nicht, wie viele Leben finanzieren pro Monat. Also eins mindestens. Würde reichen, um das Leben eines Kindes in Indien oder wo zu finanzieren. Wir haben etwas in der Hand, wenn wir wollen. Oder wenn, ich kenne jemanden, der einfach eine gute Berufsausbildung hat, ich glaube zum Schreinermeister ist, und der in Tansania eine Werkstatt aufgebaut hat und dort Leuten sein Wissen weitergibt, die es sonst nicht hätten. Sein Wissen, was bei uns ganz normal ist, wird für da unten Leute eine Chance. Okay, also wenn wir es alle wollten, dann könnten wir. Uns ist die Reihe wichtig, weil wir glauben oder weil wir uns damit in Erinnerung rufen wollen, welchen Reichtum wir haben, und auf der anderen Seite in Erinnerung rufen wollen, wie bitter andere Menschen darauf angewiesen sind, dass wir unseren Reichtum als Chance begreifen, dass wir ihre verzweifelte Lage überhaupt sehen. So, und ich könnte mir vorstellen, dass die Reihe für euch unangenehm ist. Also, oder für mich ja auch. Nur weil ich darüber predige, ist das für mich ja nicht weniger unangenehm. Letztes Mal zum Beispiel das Thema Fair Trade. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was dich so aus dem Bauch heraus interessiert. Mit dem du dich gerne beschäftigst. Ich habe jetzt kürzlich jemand getroffen, der, dem das auch sehr wichtig ist und so. Und er erzählt, er sagte, ich habe den Film Feed the World gesehen. Und wenn nur die Hälfte wahr ist, was in dem Film dargestellt ist, und du siehst das, dann denkst du, A, das kann nicht wahr sein, und B, wenn es wahr ist, muss ich irgendwas tun. Aber ein angenehmes Thema ist das nicht. Oder nächstes Mal AIDS. Draußen liegt ein Buch, 28 Geschichten über AIDS in Afrika oder so ähnlich. Ich habe gar keine Lust, es zu lesen, weil ich weiß, dass es wehtun wird. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Reihe mögen werdet. Vielleicht hast du absolut keine Lust darauf. Vielleicht kommst du auch hierher und sagst, ey, mir geht es selber mies. Vielleicht nicht finanziell, ja, vielleicht doch finanziell, weiß ich nicht, aber vielleicht einfach, dass du sagst, im Moment habe ich echt selber einen Haufen Schwierigkeiten. Ich suche irgendwie nach Gott und kann ihn nicht finden oder so. Oder ich suche nach Hoffnung für mein Leben und ich sehe es im Moment kaum. Und du würdest lieber irgendwie hier sein und irgendwas an innerer Motivation wieder mitnehmen oder an Hoffnung, dass Gott da ist oder irgendwas, anstelle herausgefordert werden, dass es etwas für andere zu tun. Vielleicht denkst du, wenn es diesen Gott gibt, wenn es diesen Jesus Christus gibt, hey, dann ich bräuchte mal ein Wunder. Dann soll er sich mir mal zeigen. Dann soll er bei mir mal was zum Guten wenden. Ich bräuchte Hilfe, ich bräuchte Gott. Was ich jetzt gar nicht gebrauchen kann, ist ein schlechtes Gewissen, dass es anderen noch schlechter geht und ich deswegen was für sie tun soll oder so. Ich kann das verstehen. Und es wird auch wieder Reihen geben, wo wir anderen Schwerpunkt legen als den jetzt. Aber der ist uns wichtig. Und wenn ich darüber nachdenke, wie das ist, wie das zusammengeht, dass Gott für uns ist und gleichzeitig wir für andere werden sollen, dann ist das Folgende etwas, was ich euch erklären will. Ich habe das mal so genannt, drück mal, dann kann ich sehen, wie ich es genannt habe. Licht sein gleich Gott treffen. Licht sein ist gleich Gott treffen. Ich versuche das mal zu erklären. Ich empfinde das Geheimnis des Glaubens oder das Geheimnis des Lebens, also der Weg, auf dem wir Gott finden, der Weg, auf dem wir eine Beziehung zu Gott leben, der liegt auf eine ganz merkwürdige Art und Weise ganz nah dabei, etwas selbst von sich aufzugeben. Das ist irgendwie verknüpft damit, etwas selbst von sich herzugeben. Nicht nur damit, etwas zu bekommen, sondern etwas zu geben. Bei Gott kann man, könnte man sagen, bekommt man, indem man gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so richtig nachvollziehen könnt. Mutter Teresa hat sowas in der Art gesagt, ich zitiere sie jetzt nicht, ich sage das so aus meiner Erinnerung, dass sie das ab und mal an mal wieder betont hat. So nach dem, so sinngemäß, ich treffe Gott jeden Tag. Ich treffe ihn in den Augen der Sterbenden auf den Straßen von Kalkutta. Also indem ich für andere da bin, werde ich beschenkt von diesen Menschen, die nichts mehr zu schenken haben, weil Gott mir in ihnen begegnet. Ich gehe stärker daraus, als ich reingehe. Und jemand anders hat gesagt, wirklich reich ist nicht der, der ganz viel bekommt, sondern wirklich reich ist der, der ganz viel gibt. In Klammern vielleicht, der ganz viel geben kann. Der ist eigentlich der, der sich reich fühlt, wenn ich geben kann. Nicht, wenn ich nur bekomme. Ihr kennt auch diesen Satz, geben ist seliger als nehmen. Ne? Wir verstehen ihn immer so, geben ist irgendwie ehrenvoller als nehmen. Gemeint ist, geben macht glücklicher als nehmen. Was ich damit sagen will, auf der einen Seite euer Wunsch, selber Gott finden, Gott erleben, Gott erfahren, irgendwie Liebe bekommen, Hoffnung bekommen, ne? Zufriedener werden, was weiß ich, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das selber Liebe abgeben, anderen Hoffnung machen, durch das eigene Leben was bewirken, das sind nicht zwei Paar Schuhe, sondern das gehört zusammen. Ich glaube noch nicht mal, dass es so ist, dass man erst ganz viel von Gott bekommen muss, bis man endlich mal was geben kann. Sondern dass es echt total Hand in Hand geht. Du kannst Gott überhaupt nicht begegnen, ohne dass es dein Herz aufreißen wird und dich barmherzig macht für andere. Einfach weil Gott so ist. Einfach weil Gott einer ist, der ein Herz hat, das blutet, wenn er Leid sieht. Und Gott kennenzulernen bedeutet sofort, dass du in deinem Herzen dass dir in deinem Herzen etwas wehtut, weil du plötzlich siehst, was dein Leid ist, nicht nur dein eigenes. Oder man könnte auch andersrum sagen, wenn dein Herz berührt ist durch das, was in dieser Welt schief läuft, wenn du manchmal denkst, ich kann nicht mehr wegschauen, es fängt an weh zu tun, dann ist das ein Stückchen etwas, wo ich sagen würde, hey, du bist gerade dabei, Gottes Herz kennenzulernen. Du bist gerade dabei, Gott zu begegnen. Versteht ihr das? Ich hoffe es. Das ist einfach das Wesen von Liebe. Sie wächst, wenn man sie verschenkt. Das ist einfach das Wesen von Gott. Er schenkt sich uns und wir können nicht anders, als uns weiter zu verschenken. Es wird sozusagen heller bei dir, wenn du Licht bist. Okay. Jetzt habe ich schon fast zu Ende gepredigt, bevor ich überhaupt den Vers nenne, um den es heute geht. Das ist Micha 6, Vers 8. Da vorne wird er gleich so rechts von mir eingeblendet. Warum dieser Vers? Ich habe gesagt, ich erkläre euch heute, was die Micha-Initiative ist. Das ist eine weltweite Initiative, die versucht, innerhalb der Kirchen erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir was bewegen könnten, wenn wir wollen. Und ich sage gleich noch ein bisschen was zu der Initiative. Und diese Initiative hat ihren Namen von dem Propheten Micha. Und der Vers 6, Vers 8, Micha 6, Vers 8 ist sozusagen ihr Leitmotto. Wir schauen kurz rein in diese Bibelstelle und dann sage ich noch was zu dieser Initiative. Micha war ein Prophet im alten Israel vor 700 Jahren. Und die Propheten waren einem... Ich glaube, wenn wir ihnen heute begegnen würden, würden wir sagen, das sind ziemlich wilde, unbequeme, merkwürdige Menschen. Ich habe überlegt, mit wem man das heute vergleichen kann. Ich sage jetzt mal nicht, an was ich denke. Aber jedenfalls, es waren Menschen, die ziemlich laut auftraten und behaupteten, sie würden im Namen Gottes sprechen. Behaupteten. Denn es gab auch Propheten, wo man sagen muss, hey, das waren falsche Propheten. Aber sie behaupteten, wir reden im Namen Gottes. Und sie manövrierten sich damit meistens in eine unangenehme Lage, weil es gab noch andere, die behaupteten, im Prinzip Gott zu vertreten auf dieser damaligen Welt in Israel. Das war der König, die Regierung, von Gott berufen und eingesetzt, und das Priestertum, die religiöse Oberschicht, die den Tempelkult da vorantrieben. So. Und meistens kamen die Propheten unweigerlich in Spannung mit diesen Personengruppen. Denn die Priester repräsentierten jedenfalls dann, wenn es im Volk Gottes nicht so toll lief, das Establishment. Ihr Ding war die Religion, der Kult, der Tempel, die Riten. Das ist ja alles erstmal nicht schlecht, aber das mutierte oft zu so einer rein äußerlichen Religiosität. Und innerlich waren die Herzen der Menschen überhaupt nicht mehr bewegt. Und manchmal bildeten die Priester eine unheilige Allianz mit der Regierung. Und dann kam es dazu, dass ein König sich überhaupt um die Gebote einen Dreck schert und das Volk ausgebeutet wird und soziale Missstände da sind. Und die Leute katastrophal leben, obwohl sie äußerlich diesen Ritus nachkommen. Und die Propheten waren immer die, die aufstehen mussten und sagten, Leute, so geht das nicht weiter. Micha war so einer. Der sagte, hey, Gott wird nicht mehr lange zugucken, wenn wir so weitermachen. Ihr sagt hier, so im Sinn gemäß, God bless America. Aber ich sage euch, Pustekuchen. Wenn wir weiter so machen, dann wird Gericht kommen. Dann werden Völker unser Land hier überspülen und die Stadt wird zerstört werden und so weiter. Das war so ihre Aufgabe. Gottes Geduld ist zu Ende, wenn wir nicht endlich das leben, was wir behaupten. So, das waren die Propheten. Und Micha 6, Vers 8 redet Micha davon, hey, was Gott will, was gut ist. Und diesen Vers lese ich kurz vor. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Ich finde diesen Vers ziemlich genial, weil er beschreibt, wie ein Leben aussieht, das sozusagen, wo unser Herz mit Gottes Herz im Gleichtakt schlägt. Sozusagen, du willst wissen, was gut ist, du willst wissen, was Gott gut findet, okay. Dann geht es nicht so sehr um Opferkult, jetzt ich rede in der damaligen Zeit, ne? Um was weiß ich, Weihrauch oder irgendwelche äußeren Dinge, sondern geht es darum, Recht üben. Ich habe das hier oben genannt, handle gerecht. Die Betonung liegt auf Handeln. Ja, Gerechtigkeit finden wir alle irgendwie wichtig oder gut oder so. Und wir wünschen uns alle irgendwie eine gerechtere Welt. Micha sagt, fang an so zu handeln. Kämpfe dafür, steh auf für die Benachteiligten. Nimm selber Nachteile in Kauf, wenn du merkst, es wäre gerecht. Das Zweite sagt er, Liebe, Güte lieben. Also ich habe es, glaube ich, genannt, Liebe, Barmherzigkeit. Liebe, Barmherzigkeit, das ist das, was Gott von dir will. Es geht um unser Herz. Was für Menschen sind wir? Fühlen wir noch was, wenn anderen Unrecht getan wird? Gott liebt Barmherzigkeit, das ist sozusagen der Kern seines Wesens. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte, wo Jesus die Stadt, die Großstadt zur damaligen Zeit, Jerusalem sieht. Ne? Und dann steht da in dem alten Lutherdeutsch, er sieht die Menschen und es jammert ihn. Wenn man das richtig wörtlich übersetzt, dann würde rauskommen, es drehte ihm die Eingeweide um. Es dreht ihm den Magen um, sagen wir heute noch. Ne? Das ist das, was Gott empfindet, wenn er Menschen sieht. Und wenn wir nur halbwegs verstanden haben, wie Gott ist, dann werden wir, und wenn wir so leben wollen, wie Gott will, dann werden wir öfter dieses Gefühl haben, dass uns schlecht wird hier unten in der Magengegend, sag ich mal. Ja, dann werden wir öfter den Schmerz spüren unserer Hilflosigkeit, wenn wir nicht helfen können. Oder eine heilige Wut oder Tränen oder Mitleid. Liebe, Barmherzigkeit. Und das Dritte, geh bescheiden mit deinem Gott. Das finde ich irgendwie so einen richtig schönen Satz, weil er irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, so ein bisschen erleichternd sich anhört für mich. Hat so was Erleichterndes. Gott will nicht, dass wir die Helden spielen und dass wir die Welt retten. Wir allein, ja. Er will, dass wir mitfühlen, dass wir da, wo wir können, für Gerechtigkeit eintreten und ansonsten einfach unseren Weg mit Gott gehen. Einfach auf das achten oder sensibel werden, wie er jetzt wohl denkt. Wie er fühlt. Uns einfach beeinflussen lassen von dem, was er über diese Welt denkt. Fühlen, was er fühlt, handeln, wie er handeln würde. So viel mal zu diesem Vers. Ich rase ein bisschen, weil ich die Zeit sehe. Ich möchte den Schluss der Zeit noch nutzen, um euch diese Micha-Initiative vorzustellen. Und die Evangelische Allianz, die weltweite Evangelische Allianz, ist ein Zusammenschluss der evangelischen Kirchen und Freikirchen. Und auf dem Boden dieser Evangelischen Allianz ist die Micha-Initiative entstanden. Gibt es weltweit in verschiedenen Ländern. Und ihr Ziel ist, innerhalb der Christenheit bewusst machen, dass vor 7 Jahren, im Jahr 2000, an dem Jahrtausendwechsel, 189 Staaten bei einer Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York ein sogenanntes Millenniumsversprechen, einen Millenniumsvertrag unterschrieben haben. Zugunsten der benachteiligten Länder in dieser Welt. Und dass wir uns damals Ziele gesetzt haben, die wir bis 2015 erreichen wollen. Und hinter dieser Initiative steht auch die Hoffnung, wir könnten diese Ziele erreichen, wenn wir wollen. Man hat sich 8 Ziele gesetzt, jetzt ist Halbzeit, 7 Jahre sind vorbei und wir schauen uns einen kleinen Clip an, der diese 8 Ziele so beschreibt, umschreibt. Am Anfang werdet ihr so eine komische Pfeife sehen, Blow the Whistle, das ist alles auf Englisch. Die Engländer oder Australier, weiß ich nicht genau, haben so eine Initiative gemacht, irgendwas mit einer Pfeife, ich habe es auch nicht ganz begriffen, dass man jetzt irgendwie Halbzeit trillern soll oder was, um daran zu erinnern, 7 Jahre sind rum. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr werdet das verstehen, auch wenn es Englisch ist, so ein bisschen was mitzukriegen, was diese 8 Ziele sind. Bis vor einem halben Jahr hätte ich nicht gewusst, dass es so einen Millenniumsvertrag gibt. Und ich hätte auch nicht gewusst, was die 8 Ziele sind, die wir haben. Und das ist das Anliegen dieser Initiative, bewusst machen. Und deswegen, ich will diese 8 Ziele einfach nochmal wiederholen, damit wir das bewusst haben, was wir vorhaben. Erstens Halbierung von Armut und Hunger. Immer noch haben 1 Milliarde Menschen pro Tag weniger als 1 Dollar zur Verfügung. Wir wollten den Armut und Hunger halbieren. Zweitens Primarschule für alle. Bildung ist die einzige Chance für Leute, selbst für ihr Leben sorgen zu können irgendwann. Wir wollten bis 2015 sicherstellen, dass wenigstens jedes Kind eine Primarschulausbildung bekommt. 121 Millionen Kinder haben heute noch keine Schulausbildung. Drittens Gleichstellung der Frau. Von diesen 121 Millionen Kindern sind 2/3 Mädchen. Viertens Reduzierung der Kindersterblichkeit. Das, wie war das in dem Clip eben? 3 von 4 Kindern überleben das erste Jahr. Wow. Stellt euch vor, das wäre bei uns so, bei unseren Kindern. 3 von 4. Fünftens Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern. 500.000 sterben jährlich bei der Geburt. Und das wäre vermeidbar. Mit unserer medizinischen Versorgung würde es nicht passieren. Sechstens Bekämpfung von AIDS und Malaria. AIDS ist ein Riesenproblem. Wir werden nächste Woche einen ganzen Gottesdienst mitnehmen. Und wir glauben, wir haben das hier noch gar nicht begriffen, was das für ein Problem ist. Das ist eine Menschheitskatastrophe, die sich da anbahnt. Und dann Malaria. Vielleicht habt ihr euch gewundert. Wir kennen Malaria als etwas, woran man natürlich nicht stirbt. Ja, müsste man auch nicht. Westliche Touristen tun das auch nicht. Dann siebtens ökologische Nachhaltigkeit. 1 Milliarde Menschen hat kein sauberes Wasser. Und das ist nicht nur ein Problem beim Zähneputzen, dass das dann komisch schmeckt oder so, sondern das ist tödlich. Und ich fürchte, dieses Problem wird unseren Globus noch lange beschäftigen. Jemand hat mal gesagt, in der Zukunft werden wir keine Kriege um Öl führen. Wir werden Kriege um Wasser führen. Und nicht nur in den Ländern da unten. Okay, und das achte, Aufbau globaler Partnerschaften. Wir müssen als Nation unsere Verantwortung erkennen. Ohne uns werden andere Länder das nicht schaffen. Ich habe gelesen, dass auf einen Euro, den wir an Entwicklungshilfe in die dritten Länder geben, fließen von denen 7 Euro zurück, die sie irgendwie zahlen müssen aufgrund ihrer Schulden. Das muss sich ändern. Fairer Handel gehört zum Beispiel da in diesen achten Punkt rein. Okay. Zum Schluss noch ein paar Punkte. Was kannst du tun? Das erste, informier dich. Und das ist wirklich das erste und wichtigste, was wir heute sagen wollen. Informier dich darüber. Wie gesagt, bis vor einem halben Jahr wusste ich nichts Konkretes darüber. Das hört sich ein bisschen langweilig an, Informationen sammeln. Aber es ist unerlässlich. Solange wir nicht wissen, was los ist, werden wir nichts tun. Zieh dir diesen Film Feed the World rein oder so. Oder ich habe eine Homepage gefunden, www.millenniumcampaign.de. Ist eine säkulare Homepage, hat mit diesen kirchlichen Initiative da gar nichts zu tun. Aber es ist eine sehr gute Seite rund um diese 8 Ziele und mit einem Haufen Anregungen, was man tun kann. Also wenn ihr nur auf dieser Seite mal vorbeisurft nächste Woche, dann hat es schon was gebracht. Und euch dort Informationen runterholt. Ihr könnt den ganzen Vertrag lesen und es ist richtig gut aufgemacht. Es ist keine langweilige Seite. Informier dich, guck die Tagesthemen und lass das rein in deinen Kopf, was du da siehst. Und wenn du wenn da Dinge aufgerissen wirst, über die du nicht Bescheid bist, dann such dir Informationen dazu oder so. Okay, das zweite, also informier dich, das zweite, bete. Ist mir tatsächlich auch ernst. Wenn Gott irgendwas mit diesem Globus zu tun hat, und das glauben wir oder wir hoffen es wenigstens, wenn wir hier sitzen, dann ist Gebet eine Waffe, ein wirksames Tool. Nutz es, eine Gebetsbewegung hätte unglaubliche Auswirkungen, glaube ich, und hat in einzelnen Ländern schon Auswirkungen gehabt. Und vor allem Gebet verändert dich. Wenn du anfängst, für etwas zu beten, verändert es dich und dein Herz. Das dritte, unterschreib. Wir haben draußen Möglichkeiten, dass ihr eine Waschmaschine kaufen könnt, für einen guten Zweck. Das Geld führen wir dann ab. Nein, du kannst wirklich unterschreiben, aber auf dieser micha-initiative.de, da gibt es so ein Ding zum Downloaden und da kann man seine Unterschrift geben, einfach um die eigene Regierung zu erinnern, hey, wir haben diese Ziele und wir sind dafür, dass da dem nachgegangen wird. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Dinger hier draußen auslege, aber ich dachte, der Infopoint oder bei Marlies am Büchertisch, die bringen mich um, wenn ich da mit so einem Stapel Listen komme und ihr alle gleich da unterschreiben wollt. Also vielleicht die Mini-Church-Leiter oder wie auch immer, ihr könnt es auch privat einfach downloaden und mit ein paar Leuten, da gehen glaube ich 8 Unterschriften drauf und dann muss man es irgendwie abschicken. Wenn ihr euch da informiert, findet ihr raus, wie das gehen soll. Also wenigstens die eine Stimme mal erheben dafür. Das vierte, werde kreativ. Auf dieser Seite, die ich eben genannt habe, diese Millennium-Campaign, wir werden die Links übrigens auf unserer Homepage mal draufsetzen. Da gibt es eine Menge Ideen, was man tun könnte, um das Thema bewusst zu machen. Also wenn du Lehrer bist, du kannst es irgendwie einbringen in deinem Unterricht. Da ist irgendwie eine Seite für Journalisten, für Kirchen, für Schüler, was immer man tun könnte. Immer mit dem Ding, wir wollen es erstmal bewusst machen. Da kann man Newsletter abonnieren, Aktionen, E-Cards schicken, was weiß ich. Ja? Werde kreativ. Was kannst du tun, um das Thema wachzuhalten? Das fünfte, das habe ich mir selber ausgedacht. Ich habe gedacht, kennst du vielleicht einen einzigen Menschen, der aus einem Land kommt, dass man zu den dritte Weltländern zählt. Gibt es einen in deinem Umfeld, den du kennen oder kennen könntest? Und könntest du dir vorstellen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen und ihn zu fragen, was ihn bewegt, was in seinem Land los ist, wie es seiner Familie da unten geht oder was immer. Und vielleicht entsteht daraus irgendwie eine Möglichkeit zu helfen, die viel, viel, viel näher ist, als irgendwo irgendwie wohin spenden. Und das sechste, teile. Da kommt jetzt tatsächlich das Geld ins Spiel. Wenn wir nicht bereit sind, von unserem Reichtum abzugeben, dann wird das ganze Ding nicht funktionieren. Das ist so. Und ich habe auch wenig Hoffnung, dass wir diese Ziele erreichen können, ohne dass wir selber unser Niveau runterschrauben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Gerechte Welt, aber wir bleiben auf dem Niveau. Und das gefällt mir auch nicht, der Gedanke. Das ist die bittere Wahrheit, dass das Ganze wahrscheinlich auf unsere Kosten gehen wird. Die Frage ist, ob wir es trotzdem wollen. Zur Zeit Michas gab es ein Gebot Gottes, der sagte, gib 10% von dem, was du einnimmst, gib es weiter und verbrauch es für andere, nicht für dich selber. Und es gibt einen Haufen Christen, die genau das heute machen. 10% ihres Einkommens weggeben. Stell dir vor, die gesamte westliche Welt würde das tun. 10%. Ich glaube, wir würden tatsächlich die Generation sein, der es gelingt, die Armut abzuschaffen. Ist das utopisch, 10%? Sprich mit Leuten, von denen du glaubst, dass sie das tun. Vielleicht können sie ja mal gerade die melden, die 10% geben. Nein. Aber vielleicht sprich mal mit den Leuten, ob das so utopisch ist oder und ob sie deswegen irgendwie zu wenig haben. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen durchgerast, habe trotzdem 5 Minuten länger gebraucht. Ich möchte noch mit euch beten für diese Welt, weil ich glaube, das Gebet etwas nützt. Bleib dazu einfach sitzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diese Welt in der Hand hast. Manchmal erleben wir es in unserem Leben und manchmal haben wir das Gefühl, irgendwas ist dir da entglitten. Und wenn wir irgendwie diese Probleme anschauen, die andere in dieser Welt haben, dann haben wir echt den Eindruck, hey, wo regierst du da? Vater, wir wollen das glauben, dass du etwas ändern möchtest. Wir wollen glauben, dass du Licht sein willst durch uns. Und deswegen beten wir erstmal dafür, dass sich unser Herz verändert und das Herz derer, die Macht haben in unseren Ländern oder die Möglichkeiten haben, wirklich an den großen Schrauben zu drehen. Und wir beten, dass wir erleben können, wie in der Zukunft sich Situation wirklich verbessert. Wir beten, dass du uns zeigst, wo wir unsere eigene Gebetserhörung sein können. Wir beten, dass du uns zeigst, wo wir Möglichkeiten haben, Licht zu sein, etwas zu tun. Und wir beten, dass das Ganze nicht irgendwie zu einem Druck für uns wird, sondern dass wir es sehen können als Chance, irgendwie das zu tun, was du gern tun willst. Ich danke dir dafür. Amen.